gibt ganz viele Lehrkräfte, die leiden unter dem System, weil sie sagen, ich schaffe es nicht, dass ich die mitnehmen kann. Ich verliere die Kinder. Es ist obligatorisch, lernen zu wollen, weil wenn man es nicht will, hat man halt in einer Welt des Informations- und Angebotsüberflusses einfach das Problem der Orientierungslosigkeit. Und das kriegen auch ganz viele Leute mit. Ne? Das große Problem ist, wenn Menschen über Revolutionen sprechen, und das wird im Bildungsbereich ja ganz häufig gemacht, ich meine, gut, Revolution ist sowieso ein Wort, ist ja das Marketingwort schlechthin, dass das Wie oftmals völlig auf der Strecke bleibt.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Auftrag Aufbruch beginnt mit einer dritten Staffel. Und in dieser dritten Staffel haben wir uns vorgenommen, in jeder Folge wieder, wie vorher schon, mit Menschen aus dem Bereich Schule zu sprechen, wie dort Transformation unter den Vorzeichen von Digitalisierung und einer Kultur der Digitalität gestaltet werden kann. Wir wollen in dieser Staffel ein Stück weit mal unsere Perspektive umdrehen, denn wir haben bisher gelernt, dass die Person und die Themen sehr eng miteinander verwoben sind. Wir sind immer von den Themen hergekommen und haben dann sozusagen noch einen Zusatz zu den Personen aufgenommen. Und in der dritten Staffel wollen wir das ein Stück weit mal anders machen. Wir wollen zuerst fragen, was die Menschen motiviert, diese Transformation voranzubringen. Und was dieser Auftrag, Aufbruch eigentlich für die Person, die diesen Aufbruch vorantreiben, tatsächlich bedeutet. Für die erste Folge kann ich mir eigentlich keinen geeigneteren Gast vorstellen als Bob Blume, denn Bob verbindet für mich sehr stark seine Person und seine Vision von Bildung und genau darum soll es heute gehen. Erstmal herzlich willkommen, Bob Blume.
Hi, danke für die Einladung.
Du hast zugegebenermaßen nicht extra für diese Podcast-Reihe, aber für uns ideal vom Timing her ein neues Buch geschrieben, das heißt wie?
Warum noch lernen?
Und darum geht es heute in unserer Reihe auch. Du beschreibst darin, erstens, warum eine Vision von Bildung wichtig ist und zweitens auch Komponenten für so eine Vision. Mhm. Und beides wollen wir heute anschauen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass draußen noch jemand ist, der eine Kurzform von Bob Blume als Vorstellung braucht, wir gucken gleich bei seiner Person natürlich mehr in die Tiefe. Jetzt im Schnellüberflug, du bist auf zumindest all diesen Social-Media-Plattformen, die ich kenne, aktiv, ein Bildungsinfluencer, ein Buchautor und im Buch steht das Wort noch Lehrer. Ich glaube aber, dass es jetzt nicht ein zeitlicher Maßstab ist, dass es zu Ende geht. Nee. Du bist jetzt Lehrer in einem Gymnasium in Baden-Württemberg.
Genau.
Deutsch, Englisch, Geschichte sind die Fächer. Und alles Weitere verbinden wir dann gleich, wenn wir weiter über deine Person sprechen. Das Buch erscheint ungefähr dann, wenn auch der Podcast erscheint. Das heißt, wir nehmen auf im Sommer 2024. Das Buch heißt Wozu noch lernen? Und da drin heißt es, damit sich etwas ändert, braucht es aus meiner Sicht, also Bobs Sicht, eine Vision davon, was Bildung sein soll. Darüber wollen wir sprechen. Wir haben für den Anfang gedacht, wenn wir mit den Personen anfangen, ist es vielleicht nicht ganz einfach für alle Personen sofort von sich selbst zu erzählen. Deswegen wollen wir so den Umweg machen und sagen, was ist so ein Vorbild, was die Person inspiriert hat? Bob, was ist dein Auftrag, Aufbruch, Vorbild? Wer hat dich inspiriert oder angestupst, deine Arbeit so zu machen, wie du sie machst?
Übrigens ganz, ganz wunderbar, dass du anstupsen sagst, denn darum geht es mir auch, da kommen wir später noch drauf. Ich kann ja gerade, weil ich mit so vielen interessanten Leuten aus dem Bildungsbereich spreche, was Vorbilder angeht, total aus dem Vollen schöpfen. Und für mich ist tatsächlich ein Vorbild für einen Aufbruch Michel Friedmann. Und zwar, weil er es geschafft hat, aus meiner Sicht, bei all dem, was ihm entgegenkommt, als ehemaliger Vorsitzender des Zentralrats der Juden, als jemand, der sich politisch einbringt und engagiert, immer daran zu glauben, was das sozusagen höchste Ziel seiner, so wie ich es zumindest interpretiere, Vision von Gesellschaft ist. Nämlich, jeder ist jemand. Und dieses Jeder ist jemand von George Tabori, dem Theaterpädagogen, das ist für mich gerade jetzt in einer Zeit, in der im Bildungssystem viel zu viele zurückbleiben, für mich eigentlich der Imperativ, den Schule leisten kann. Und dass jemand wie Michelle Friedmann diese Menschlichkeit immer wieder betont und auch die Hoffnung daran, dass so ein Zusammenleben möglich ist, nicht verliert, das macht ihn für mich vorbildhaft.
Hast du Erinnerungen an bestimmte Momente, dass du in früheren Jahren schon gedacht hast, irgendwie, das ist was, was dich mehr beschäftigen würde? Also sozusagen die erste Spur, wenn du deiner Biografie guckst, wenn du gedacht hast, du musst mehr davon in die Welt tragen, was du da an Defiziten, Visionen siehst?
Jetzt, ob es einen Zeitpunkt gab, oder?
Ja, also du hast gerade die vielen Leute erwähnt, mit denen du sprichst. Mhm. Du bist beispielsweise ja Podcast-Gast und Podcast-Gastgeber auf verschiedenen Ebenen also. Aber es gab ja eine Zeit, bevor du sozusagen öffentlich gesprochen hast. Hast du da bestimmte Erinnerungen, was dich motiviert oder angestupst hat?
Naja, in gewisser Weise ist das so, dass ich glaube, eine Schwierigkeit, wenn man über Bildung spricht, auch immer ist, dass Menschen eine Bildungsbiografie hinter sich haben, die sie schwer selber reflektieren können. Und ich als Waldorfschüler und auch noch im Waldorf-Kindergarten über 13, 14 Jahre hatte immer nur mal so eine kurze kognitive Dissonanz, wenn ich meinem damaligen besten Freund erklären wollte, wieso man etwas macht, obwohl man keine Note kriegt. Also das war so ganz komisch, weil wir gar nicht zusammengefunden haben. Ich habe ihm das dann erklärt, naja, wir werden begleitet bei dieser Jahresarbeit und es gibt eine Rückmeldung und dann verbessert man sich. Und er kam aber immer wieder darauf zurück, ja, aber was kriegt ihr denn dafür? Also er hat das wirklich nicht verstanden. Und das war so ein erster Ansatz, wo ich so gedacht habe, das ist doch irgendwie merkwürdig. Natürlich vielleicht auch mit dieser waldorfschen Abgrenzung dann, weil man sowieso ein bisschen zum Außenseiter wird, dass man gesagt hat, so ist besser, aber eben noch nicht fertig gedacht. Und ich erinnere mich gut daran, dass ich, als ich in meinem Referendariat war und eine Klasse hatte, mit der ich mich nach harter Arbeit, sage ich mal, gut verstanden habe. Also die waren lustlos, die hatten keinen Bock, die dachten, was ist das denn für ein Kauz? Und ich war auch kauzig. Ich habe die Rap-Texte zusammen rappen lassen, also mit mir irgendwie von Casper, Benjamin Griffey, das XOXO-Album kam damals. Aber jedenfalls, die fanden mich erst komisch. Dann haben wir immer mehr zueinander gefunden. Und trotzdem war es so, dass ich dachte, eigentlich findet ihr das doch jetzt ganz gut und ich finde das gut und wir wertschätzen uns und wir machen ein Projekt und es kommt die Frage, was kriegen wir da für eine Note für? Und das war einer meiner ersten Blogbeiträge, wie Noten Lernen verhindern oder so. Und ich glaube, das war so ein Knackpunkt und es ist in gewisser Weise auch gleich geblieben. Du hast gesagt, ich habe gesagt, noch Lehrer. Ich habe in den Jahren, in denen ich mich mit Bildung auch beschäftige, nie irgendwie eine Strategie gehabt, so nach dem Motto, in 5 Jahren bin ich hier oder da oder wie auch immer. Das ist gleich geblieben, dass ich dort, wo ich jetzt kreativer arbeiten kann, also Theater AG, Medien AG und immer mehr auch Unterricht, obwohl das, finde ich, nochmal eine größere Herausforderung ist, die Inspiration davon, wie Schule sein könnte, zumindest in diesem ganz persönlichen, in dieser ganz persönlichen Arbeit daraus auch schöpfe. Und dann kommt natürlich dann irgendwann hinzu, dass viele Menschen mir auch schreiben, wie es ihnen so geht, wie es ihnen geht, wenn sie aufbrechen wollen und nicht dürfen oder nicht können oder es verhindert wird. Und dann sozusagen als allerletzter Schritt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir aber an, welche Menschen das schon alles vorgedacht haben. Weil ich glaube, sich hinzustellen und zu sagen, hier, das ist meine Version und oder meine Vision und da gibt es keine Vordenker, das wäre schon erheblich arrogant.
Wir machen in diesem Podcast auch sehr gerne Nerdwissen für Bildungsmenschen. Caspar hat, glaube ich, ein abgebrochenes Medienpädagogikstudium, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Du hast gerade schon deinen Blog erwähnt, der ja Stand 2024 wahrscheinlich gar nicht ist, was die Leute als erstes wahrnehmen. Mhm. Die hören Podcasts von dir, die sind nicht im Fernsehen, verschiedenen Plattformen. Aber Bloggen war ja wahrscheinlich eines der früheren Sachen. Ja, ja. Kannst du dich erinnern, was den Anstoß damals gegeben hat, warum du sozusagen einen Aufbruch Bloggen begonnen hast?
Also, ich weiß noch, dass ich wirklich in meinem Referendariat Sachen völlig merkwürdig fand. Die Fixierung auf die Lehrproben schon in der ersten Seminarsitzung fand ich merkwürdig. Die Dinge, die uns von sehr guten Fachleitern erklärt wurden, aber die dann nicht wirklich in der Umsetzung so waren. Also ich habe zum Beispiel einen Text geschrieben, das würde ich so nicht mehr machen, weil sozusagen das Krankheitsbild da als Metapher genommen wird, aber der hieß Schizophrenie als Lebensgefühl. Und darin sage ich dann, dass Fachleiter so Dinge sagen wie, finden Sie sich selbst so, wie wir es wollen. Und diese Texte, die habe ich an die Seminartür gehängt, ohne meinen Namen. Also und dann habe ich zugegebenerweise beobachtet, wie Leute darauf reagieren und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das könnte ich doch auch ins Internet schreiben. Aber das war so ein Schreiben für mich hin, aber ich habe gemerkt, das ist das, was ich am liebsten tue. Ist immer noch so geblieben. Ich mag es sehr, mit Leuten zu reden. Ich finde Vorträge interessant, aber dieses Schreiben, das fand ich immer am interessantesten. Und dann gab es, glaube ich, das erste Mal, das habe ich in meinem letzten Buch dann auch beschrieben, weil das für mich so eine merkwürdige Situation war. Und ich weiß nicht, ob das Menschen nachvollziehen können, die viel im Internet sind. Man sieht Zahlen, das haben jetzt irgendwie 100 Leute gelesen oder 1000 und wow, super. Aber dass diese Leute, die das lesen, echt sind, da kommt man erst drauf, wenn jemand dann sagt, ach übrigens, ja, habe ich gelesen. Und man denkt, ach was, wirklich echt, dich gibt's. Und damals war es eben so, dass ich eine Sendung mit Christian Füller, der jetzt auch lange bei Table Media war und der für den Tagesspiegel schreibt und so, darüber geschrieben habe und der sich wirklich maßlos aufgeregt hat über mich und sagt, also so wie du das beschreibst, kannst du kein guter Lehrer sein. Und diese Aufruhr, weil dann andere Leute dazu kamen und übrigens auch etwas, wo ich mit einem weinenden Auge zurückblicke, weil ich glaube, das war damals so, dass die Kommentare, dadurch, dass sie nicht auf Social Media waren und sofort weg waren, Teil des Bloggens waren. Also plötzlich war der Blogbeitrag nicht nur der Blogbeitrag, sondern die Gespräche, die da weitergeführt waren, konnten einem wirklich nochmal andere Perspektiven öffnen. Das hat mich damals zu Twitter gebracht. Und das war für mich dann erstmal so eine, gar nicht mit einem Sendungsbewusstsein, weil irgendwann bekommt man Sendungsbewusstsein, wenn einem Leute folgen, das ist so, aber mit so einem, also es war die Epiphanie von, boah, das gibt's ja gar nicht, gibt's ganz viele Leute, die sich richtig leidenschaftlich für Bildung interessieren. Und so ist sozusagen der Weg gekommen von diesem vor mich hin bloggen zu dem. Ich muss aber jetzt dazu sagen, vor 3 Monaten habe ich, oder vor ungefähr 3 Monaten, mal wieder einen Blogbeitrag geschrieben, wieder bloggen lernen. Weil ich habe zwar auf dem Blog immer wieder ganz unterschiedliche Sachen gemacht, was weiß ich, Kurzgeschichten geschrieben oder eine Musterinterpretation oder einen Gedanken und so weiter. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mich der Gedanke daran an so eine Leserschaft irgendwie eingeengt hat. Und ich wollte wieder mehr laut nachdenken, weil das ist es, was den Blog von Anfang an irgendwie für mich auch ausgemacht hat.
Mhm. Ich hatte, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, erstmal jetzt hier aufgeschrieben, was ich noch alles erklären müsste, um dich ausführlich vorzustellen. Mhm. Und dann wurde es zu lang. Und dann erinnerte mich daran, dass wir in der ersten Staffel dieser Podcast-Reihe mal so ein A-B-Spiel ausprobiert haben, mhm, wo Leute sich entscheiden mussten. Mhm. Und ich dachte, vielleicht spielen wir das jetzt sozusagen in Bezug auf deine Aktivitäten. Also wenn, mhm, du nur noch von den Sachen, die ich dir nenne, eine Sache nur noch ab morgen machen könntest. Mhm. Welche? Aber im Gegensatz zum klassischen A-B-Spiel kannst du auch noch sagen, warum.
Okay. Okay, das ist nett.
Aber du hast nur einen Joker für, du willst dich nicht entscheiden.
Okay, okay.
Okay, also wenn du ab morgen noch eins davon machen würdest, Blog, Social Media, Insta, YouTube, TikTok, X, alle Plattformen, morgen ist nur noch eine da. Welche?
Instagram. Die Antwort ist diesmal sehr einfach. Ich bin seit April nicht mehr auf Twitter, oder ich bin da, aber ich bin sozusagen eine Karteileiche. Schon zu spät. Ich glaube, Leute haben schon früher sich verabschiedet von ihrem Netzwerk, von ihren Followern und so. Aber dadurch, dass Twitter nicht mehr da ist, gibt es noch andere, also Mastodon, bin ich, Blue Sky und Threads, habe ich das Gefühl, wächst jetzt auch langsam in so einen Algorithmus rein, wo mich dann die Sachen interessieren, auch, mhm, zum Lesen. Aber es ist jetzt gerade klar Instagram, weil das für mich eine Möglichkeit von so einem Direktfeedback bildet. Ich finde, es ist immer schwierig, zu beurteilen, inwiefern das, was man macht, dort so eine Oberflächlichkeit auch hat. Und das schreiben mir dann Leute auch unter Post, ja, aber das ist doch zu vereinfacht. Und ich sage immer, ja, ja, klar ist das vereinfacht. Also das ist sozusagen der Aphorismus, der dann im besten Fall dazu führt, dass jemand sagt, ja, das ist eigentlich interessant, ich folge dir und dann lese ich eine Kolumne und dann höre ich einen Podcast oder dann lese ich ein Buch. Aber dadurch, dass ich da jetzt sozusagen schon eine gewisse Community habe, mit natürlich auch einer Größe, würde ich dann wahrscheinlich sagen Instagram. Obwohl ich das natürlich nicht ganz so nutze, wie es mal gedacht war. Mhm. Nehme ich mal an.
Bei Podcasts, habe ich gerade schon kurz gesagt, du bist sowohl Gastgeber als auch häufig, mhm, Gast. Wenn du noch eins machen könntest, Gast geben oder Gast sein im Podcast?
Gastgeber. Ich kann wirklich sagen, dass ich es, also Podcasten ist meine Zweitlieblingsbeschäftigung würde ich mal sagen. Ich finde es immer super interessant, was die Leute zu sagen haben zu und zwar aus so ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also wir sind ja gerade in Berlin. In den letzten 2 Tagen habe ich mit einer Autismus-Expertin gesprochen, die selber Autistin ist, mit einem Lehrer, mit dem Sebastian Schmidt, mit einer Soziologin, der Jutta Almendinger, einer Erzieherin und so weiter. Und da habe ich immer das Gefühl, man kann ja nicht so kausal sagen, okay, jetzt weiß ich mehr und jetzt verändere ich mein Verhalten total. Aber ich habe das Gefühl, dass das mich einfach weiterbringt. Und so sehr ich das mag, auch dann Fragen zu beantworten, hört man sich selber ja auch reden und hat man irgendwann das Gefühl, so jetzt wiederhole ich mich. Also das, da würde ich dann irgendwann das Gefühl haben, ich bin in Dauerschleife, deshalb eher Gastgeber.
Mhm. Als ich mir die Liste deiner Bücher angeschaut habe ich gedacht, da ist so ein Weg zu sehen, am Anfang mit konkreten Tipps für Unterricht, für Referendariat, für Deutschunterricht und so weiter und die letzten Bücher, inklusive das Neue, auf Ebene der Schulveränderung oder vielleicht sogar Schulsystemveränderung. Wenn du da jetzt nur noch morgen nur noch eins machen könntest, Veränderung von Unterricht oder von Schule?
Ganz klar Schule. In gewisser Weise ist ja in dem Buch Warum noch lernen, wird ja auch die These aufgestellt. Ich bin mal gespannt, ob es auch Didaktiker geben wird, die mir die Türen einrennen, sage ich mal. Weil ich ja die Überzeugung habe, dass es ein Problem ist, wenn man eine Didaktik auf einer Form von Unterricht aufbaut, die gewisse Prämissen haben, die gar nicht mehr hinterfragt werden. Also wenn Unterricht bedeutet 45 Minuten, 30 Leute, die das Gleiche zur selben Zeit machen, dieselbe Antwort auf dieselbe Frage, haben wir wahrscheinlich alle schon oft gehört, dann kann ich das perfektionieren. Also ich kann eine perfekte Form dieses Unterrichts irgendwie machen. Aber perfekt im Sinne von Übergänge, Gelenkstellen, tolles Material und so weiter. Aber ich bleibe in diesem Schema und das interessiert mich echt immer weniger. Ich habe das gemocht und ich glaube, ich habe mal eine falsche Beurteilung gemacht, da ging es, glaube ich, grundsätzlich auch um die Bücher und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, aber damals dieser kleine Verlag, ich weiß nicht, war das eigentlich gut, dass ich das gemacht habe, diese kleinen Büchlein. Damals war das mein erstes Buch ABC der gelassenen Referendare, das hatte ich dann auf dem Monitor und dachte, oh toll. Ja, Mann. So, dann kam das an und war nur so klein und dann sprachen alle von Geschenkbüchlein und dann habe ich das auch gerne mache, mich selbst so relativiert. Mittlerweile glaube ich aber, nee, das ist total wichtig gewesen, diese Schritte zu machen, erstmal, ich sag jetzt mal, ne, so eine Liste und dann ein bisschen weiter zu gehen und zu sagen, jetzt machen wir mal 33 Ideen und dann in den Bereich Fachdidaktik. Aber das ist nichts, was mich jetzt in Zukunft noch so interessieren würde, dass ich sage, nee, da, ich möchte irgendwann mal ein großes Fachdidaktikbuch schreiben oder so, sondern ich mag die Herausforderung, mich mit dem Großen und Ganzen zu beschäftigen. Und eine Herausforderung ist es natürlich, weil man es nie schafft, alles irgendwie mit einzubeziehen, was wichtig wäre.
Du bist als Experte eingeladen für Vorträge und für Interviews oder Talkshows oder sonst was. Vortrag oder Interview geben? A oder B?
Vortrag. Interviews einfacher. Und ich habe das Gefühl, bei Vorträgen auch, also das soll nicht als kokettieren wahrgenommen werden, aber ich bin immer auf der Suche danach, wie kann das noch besser werden. Und ich hatte jetzt von den letzten 10 Vorträgen, würde ich sagen, die ich gegeben habe, einen, wo ich richtig dachte, wow, das könnte irgendwie auch ein Weg sein. Also wo ich mich richtig in mir gefühlt hatte und auch das Gefühl hatte, das Publikum nimmt jetzt auch richtig was mit, obwohl ein Vortrag ja irgendwie wie eine Eisskulptur ist. Ne? Ist ein bisschen, oder ist flüchtig. Man hat sozusagen eine Skizze, aber die eigentliche Arbeit geschieht ja danach. Oder vielleicht ist es ein Impuls für Leute zum Weiterarbeiten. Und Interviews finde ich, das wäre das in Anführungsstrichen einfachere, wo ich dazu sagen muss, also zum Beispiel bei Michelle Friedmann hatte ich schon auch Schiss. Also einfach ne, aus Wertschätzung, aber weil der natürlich dranbleibt und sich nicht abspeisen lässt, ne? Aber da kann man dann auch sagen, so, das weiß ich nicht bei einem Interview. Wenn man einen Vortrag hat und dann kommen Leute vor und sagen, ich freue mich schon sehr, ich bin sehr gespannt, dann will man auch nicht, weiß ich jetzt nicht, 20 Mal denselben Vortrag machen. Deshalb ist das als Herausforderung für mich schöner.
Letzte A- oder B-Frage. Eine A-, B- oder C-Frage. Deutsch, Englisch oder Geschichte?
Deutsch. Ganz klar Deutsch. Das liegt aber auch daran, dass ich mich dort am besten ausgebildet fühle, sage ich mal. Und dadurch, dass aus meiner Sicht das Fach Deutsch immer mehr zu einem Kulturfach wird. Also und zwar jetzt schon. Also das ist jetzt schon, wie man es sagen möchte, vielleicht zeitgemäß oder wie auch immer, weil es sich wegbewegt von einer bloßen Literaturbetrachtung, die ich übrigens auch noch sehr mag. Ich bin da total nerdig, aber hin zu ja Medien, Reflexion und so weiter. Und das mag ich sehr. Das geht auch in Englisch, aber in Deutsch fühle ich mich da, wie gesagt, am wohlsten. Und Geschichte, eines der, kann man sagen, wichtigsten Fächer gerade überhaupt, ist unter den momentanen Bedingungen sehr frustrierend, weil ich genötigt bin, aus meiner Sicht, entweder Kompetenzen quasi vorzutäuschen. Statistikanalyse in Geschichte haben wir gemacht. Hast du das gemacht mit denen? Haben wir gemacht. In Wirklichkeit weiß ich, eine historische Statistikanalyse bräuchte 6 Stunden. Die habe ich aber nicht, weil ich jetzt 8. Klasse von der Französischen Revolution zum Ende der Weimarer Republik kommen muss. In 2 Stunden die Woche. Also das ist einfach sehr wenig und deshalb trotzdem noch eine Herausforderung, trotzdem total wichtig, aber es bleibt dann bei Deutsch.
Du hast gerade schon kurz angedeutet, dass was du in der Schule machst, ist einmal Unterricht, einmal andere Sachen wie AGs, hast du gesagt. Mhm. Jetzt kurz für die Geschichtsbücher, wir nehmen auf im August 2024, das heißt gerade formal Schuljahrsbeginn. In Baden-Württemberg bist du, ihr habt noch Ferien, nehme ich an, dass du hier viel in Berlin Zeit vertreiben kannst. Mit welchem Anteil bist du jetzt noch in der Schule?
Unter 50%.
Ich versuche jetzt nicht mehr noch zu sagen. Und was ist das, was du denn da machst? Du hast nur kurz gesagt, Theater AG oder ähnliche Sachen. Was ist das?
Boah, da darfst du mich eigentlich fast nicht zu fragen, sonst fange ich einen Riesenmonolog an. Aber ich versuche es mal zu verkürzen. Also die Theater AG beinhaltet für mich schon fast alles, wo von außen herangetragen wird, dass das nicht möglich ist. Also im Sinne von themenübergreifend, fächerübergreifend, solidarisches Handeln, Partizipation, unterschiedliche Altersgruppen, Leistungserbringung ohne Noten, wirklicher Kompetenzerwerb und Stärkung. Also das heißt, du siehst, das ist jetzt geschlechtsunabhängig, aber ich sag's mal an dem Beispiel, weil ich jetzt jemanden im Kopf habe. Du siehst ein Mädchen, das kommt am Anfang da rein und guckt dir gar nicht in die Augen. Es redet sehr leise, traut sich nicht, vor der Gruppe zu sprechen. Und ein Jahr später steht die auf der Bühne und gibt, ja, die Julia von Romeo und Julia oder sowas. Und ich habe es gerade genannt, Partizipation. Wir haben jetzt 2-mal hintereinander Shakespeare gespielt. Und ich bin mir relativ sicher, dass diejenigen, die gekommen sind, so dachten, okay, klar, ja, die gymnasialen Lehrer, ich mache das zusammen mit dem Kollegen, die wollten wieder einen Klassiker. Nee, wir wollten nicht. Wir haben sogar versucht, die Kinder und Jugendlichen zu überzeugen, aber die haben gesagt, wir wollen nochmal, wir machen das nochmal. Und dann haben die das entschieden und sich da so reingekniet. Und natürlich hat man auch Interpretationsgespräche, die aber natürlich gar nicht so genannt werden. Man will ja in der Rolle sein. Was genau sagt der da? Und das ist, das hat natürlich dann eine ganz andere Rahmung. In der Medien AG ist das zum Beispiel so, dass ich die mit den Schülerinnen und Schülern am Anfang immer bespreche, was wir so machen können. Also das ist auch völlig frei. Das ist dann manchmal am Anfang ein bisschen anstrengend, denen zu erklären, was wir genau machen, weil ich selber sage, naja, kommt auf euch an. Wir hatten dieses Jahr einen Podcast eben, wo die Schülerinnen und Schüler über Meldungen, über Nachrichtenmeldungen ihre Meinung sagen, beziehungsweise so eine Art Pro- und Kontra-Diskussion. Aber da ist es mir wichtig zu sagen, ganz authentisch, ganz offen und so, wie es für euch relevant ist. Und das ist etwas, was in einer Schule, die stark formal bestimmt ist, ja schwierig ist. Also ich kann nicht einfach sagen, schreib mal, was du über das Gedicht denkst. Oder kann man schon. Also gibt Möglichkeiten, jetzt gerade was alternative Prüfungsformate angeht. Aber in so einer ganz formalen Struktur ist das eben schwieriger. Und deshalb sind diese Kontexte, diese Arbeitsgemeinschaften für mich immer im Grunde genommen eine Form, wie Lernen funktioniert, wenn es nicht so getaktet ist. Und das versuche ich dann auch zusätzlich auf den Unterricht zu übertragen.
Das heißt, diese andere, nenne ich jetzt mal traditionelle Unterrichtsform, ist eine, die du auch machen musst. Kannst du sagen? Musst du die machen?
Ich versuche sie aufzubrechen. Ne? Also es gibt ja so bestimmte Dinge, die man halt nicht aufbrechen kann. Zum Beispiel, okay, wir haben halt 45 Minuten oder eine Doppelstunde. Aber was ich jetzt wirklich versuche, weniger zu machen, ist diese Phasen aufzuteilen und zu sagen, jetzt müssen alle dieses Arbeitsblatt nehmen. Sondern dahin zu gehen, zu sagen, wir haben eine Zielsetzung. Es gibt auch methodische Leitlinien. Das ist schon wichtig zu sagen, also wie könnte ich vorgehen? Dieses Sukzessive ist ja im Aufbau von Kompetenzen auch wichtig. Ich kann nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt eine offene Unterrichtsform, macht, was ihr wollt. Aber im Grunde genommen ist meine Zielsetzung deshalb doppelt. Klar, im besten Fall eine Aneignung, die eine persönliche Relevanz hat. Das ist ein Wort, was in dem neuen Buch ganz häufig vorkommt. Bedeutungsvolles Lernen, relevantes Lernen. Was hat das mit mir zu tun? Ich gehe ja so weit und sage, jeder Lehrer müsste das vor jeder Stunde immer entweder selbst sagen oder diskutieren. Damit man nicht das Gefühl hat, ich mache hier gerade irgendwas und weiß gar nicht, wohin. Und das ist manchmal auch gar nicht böse gemeint. Da hat die Lehrkraft vielleicht einen roten Faden im Hinterkopf, aber die Schüler kennen den nicht. Und das wird übrigens auch aus meiner Sicht oder wurde sehr lange falsch gelehrt. Da muss man den überraschenden Einstieg machen. Und die Schüler überrascht das vielleicht, aber die wissen gar nicht, wo geht's hin. Also warum jetzt eigentlich? Mhm. Das heißt, ich versuche das immer mehr aufzubrechen, aber natürlich ist das sozusagen eine individuelle Sache, die Lehrkräfte auch machen können. Wir sehen aber, was passieren kann, wenn das komplett aufgebrochen wird. Und das wäre natürlich nochmal was anderes.
Du hast vorhin ja schon mal kurz beschrieben, dass du sozusagen über die Zeit bei dir selbst eine Entwicklung siehst. Du hast gesagt, so Schritt für Schritt von dem 33 Tipps für den Unterricht Buch bis zu, wir müssen das ganze System ändern, Buch. Wie verändert sich bei dir im Unterricht deine Wahrnehmung von deiner Aktivität? Findest du sie immer schwerer auszuhalten oder kannst du immer besser sagen, du kannst
immer
hier...
Immer besser.
Erzähl mal.
Immer besser. Also ich war, glaube ich, schon immer jemand, der versucht hat, möglichst alle mitzunehmen erstmal auf den Gedankengang, was machen wir. Und das funktioniert am Anfang nicht und das ist schon mal was ich gelernt habe. Man kann nicht irgendwie eine Sache machen und plötzlich sagen, ja, wir sind sofort dabei. So. Aber wenn man eine Form des Zusammenlernens entwickelt hat, wo klar ist, ich vertraue euch, dass ihr etwas tut, was für euch sinnvoll ist. Übrigens auch, können wir gerade mal eine Pause machen? Ja, klar. Also diese ganzen, kann ich auf Toilette? Ja, logisch. Aber ihr vertraut mir auch, dass ich in dem, was ich euch zur Verfügung stelle oder mit den Hilfen, die ich euch zur Verfügung stelle, mit dem konstruktiven Feedback, dass ich euch helfen will, euch weiterzuentwickeln. Hört sich, finde ich, einfacher an, als es ist, weil das eben auch bedeutet, mal loszulassen. Aber im Grunde genommen ist der Weg dahin einfacher als... Es gibt nichts Anstrengenderes, als eine Struktur im Hinterkopf zu haben, die man durchziehen möchte und für deren Durchführung man in jeder Zeit darauf achten muss, dass alle auch wirklich, dann kommt man in so ein, jetzt sei doch mal und ist sozusagen die ganze Zeit am Lenken und das, da möchte ich von weg.
Aber du kriegst es hin, sozusagen, innerhalb der vorgegebenen Strukturen immer besser zurechtzukommen und gleichzeitig die Strukturen immer weiter anzuzweifeln?
Naja, ob ich das ganz hinkriege, das weiß ich nicht. Also es gibt, was ich mache, ist, ich mache transparent, auch für die Schülerinnen und Schüler, was ich von Strukturen halte. Also sowas wie Noten zum Beispiel. Das sage ich denen. Ich sage denen, und nur weil ich sage, verändert es dann nicht alles. Ich sage, ich muss mündliche Noten machen. Aber ich weiß, dass es hier Menschen geben wird, die sich einfach... aus welchen Gründen auch immer nicht so gerne melden. Und dann gucken wir, wie wir das klären können. Gibt es Möglichkeit mit Audios oder eine Handbewegung oder wie auch immer. Ich kann auch sagen, ich weiß, dass wir so und so viele Minuten dafür Zeit haben. Das bleibt so. Aber ich glaube, genau, innerhalb dieser Rahmengebung kann man schon viel gestalten. Was ich aber wichtig fände, ist, wenn der Weg dahin gehen würde, ich habe in dem Buch sowas beschrieben, dass in der Realschule, in der ich mal gearbeitet habe, gemacht wurde, das war kein Friday, ne, von Margaret Rasfeld, also dass ein ganzer Tag frei war, sondern 3 Stunden jeden Mittwoch sogenannte Poolstunden, in der man dann wirklich viel freier war. Und das ist erstmal total herausfordernd, weil man mit so einer Strukturdenke da dran geht und denkt, okay, das ist ja eine lange Zeit, wie kriege ich das denn jetzt durchgetaktet? Aber irgendwann, wenn man denkt so, aber wieso muss ich das eigentlich durchtakten, bietet das halt ganz tolle Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, aktiv zu werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich damals einen Blogbeitrag von Lisa Rosa gelesen habe über Forschungsfragen. Und wenn man sich davon verabschiedet, ich muss in 15 Minuten irgendwo sein, kann man es wirklich genießen, dass Schülerinnen und Schüler sehr lange brauchen, erstmal um überhaupt auf eine Frage zu kommen. Das ist nämlich verdammt schwer, eine Frage zu finden, die man auch beantworten kann. Also vielleicht ein Beispiel. Ich habe mal was gemacht zu Filmanalyse. Und dann haben die Schüler 10. Klasse gesagt, okay, unsere Fragestellung ist, wie verändert sich der deutsche Film zwischen 1950 und 2015 oder so? Und dann geht man halt ins Gespräch und sagt, das ist eigentlich eine Habilitationsarbeit. Ja, das können wir nicht machen. So, überlegt euch mal und so weiter und so fort. Und ich glaube, deshalb ist es, so widersprüchlich es ist, beides wichtig. Auf der einen Seite zu gucken, und übrigens kann man das, glaube ich, auch auf die gesamte Lehrerschaft, die es will, zumindest übertragen. Gleichzeitig zu sagen, wenn hier noch weniger wäre, dann könnte ich mehr machen. Weniger Struktur, weniger Verwaltung. Aber was kann ich machen in der Struktur, die auch schon da ist? Wie es funktionieren kann, wenn das sozusagen aufgelöst ist, das zeigt ja zum Beispiel die Alemannenschule in Wutöschingen oder die Universitätsschule Dresden, wo ja die Perspektive wirklich umgedreht ist. Eben nicht mehr aufs Unterrichten, sondern aufs Lernen.
Wir machen dazu gleich nochmal den nächsten großen Schwerpunkt im Gespräch, wenn wir auf deine Vision von Schule schauen. Noch 2,5 Fragen zu deiner Person. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Zettel gemacht hier digital, der heißt, wie sieht Bob Blume Bob Blume? Und dazu gibt es jetzt für mich die Steilvorlage, weil in deinem Buch ist ein Nachwort enthalten. Da steht, warum ich etwas bewegen will. Das war für mich natürlich die ideale Vorbereitung. Und da schreibst du auch, wie viel du aus den verschiedensten Gesprächen mit vielen Menschen ziehst für dich selbst. Und jetzt zitiere ich, all diese Perspektiven brauchen auch einen roten Faden, eine Geschichte darüber, welche Bildung möglich ist. Eine Geschichte, die zu einem Fundament werden kann, auf das man sich zurückbesinnen kann. Ich würde mir wünschen, dass meine Arbeit ein solches Fundament bietet. Ist das dein roter Faden deiner verschiedensten Arbeiten, dass du sozusagen eine Mischung aus Geschichtenerzähler und roter Fadenanbieter sein kannst?
Ich habe in gewisser Weise das Wort erst später gefunden, was mir jemand gesagt hat. Ich glaube, ich bin auch, weiß nicht, ist immer schwer, das für einen selber zu beantworten. Erstmal, ich würde sagen, ja. Zweitens, wenn du das vorliest, kommt es mir ein bisschen größenwahnsinnig vor, weil natürlich gibt es ganz viele andere Fundamente, aber das ist ja das, was man auch tut, wenn man ein Buch schreibt.
Du willst einer sein, nicht
genau,
mehr.
Genau, ja. Aber ich glaube, ich bin auch Wissenschaftskommunikator in gewisser Weise. Also das ist zumindest das, was ich versuche. Nicht nur anekdotisch zu sein oder nicht nur zu sagen, hier ist eine Studie oder nicht nur zu sagen, hier ist eine Vision, sondern zu versuchen, das zusammenzubauen zu einem Kern dessen, worauf man zurückreferenzieren kann. Und genau, deshalb glaube ich, dass ich als derjenige, der ich bin, in der Tat das versuche, hier einen roten Faden zu geben, von dem man natürlich aber auch abgestoßen sein kann. Ne? Also ich habe, als ich vor 2 Jahren das letzte Buch geschrieben habe, habe ich mit jemandem geredet, der gesagt hat, also wir haben das im Kollegium diskutiert und wir haben hier bei dem und bei dem Punkt eine völlig andere Auffassung. Und das finde ich aber klasse, weil das natürlich trotzdem bedeutet, dass in der Abstoßung oder in der Individualisierung, man kann ja kein Buch schreiben und jemand sagt, okay, wir richten jetzt eine Schule auf ein Buch aus oder so. Aber weil man dann zu einem produktiven Austausch zu dem kommt, was wir eigentlich haben möchten. Nämlich ein Bildungssystem, bei dem möglicherweise alle Kinder und Jugendlichen mitgenommen werden und wissen, warum sie das tun, was sie tun. Und das Gefühl haben, wenn sie aus der Schule kommen. Ich meine, das ist ein bisschen vorgegriffen jetzt vielleicht, aber man könnte ja fast sagen, das ist eine ziemlich niedrigschwellige Utopie, zu sagen, ich möchte eigentlich nur, dass Kinder und Jugendliche aus der Schule kommen, das Gefühl haben, ich weiß, wie Lernen geht, in den unterschiedlichen Bereichen. Ich habe erlebt, wie sinnstiftend Lernen für mich sein kann. Und ich habe Bock, das weiterzumachen. Und ich glaube, dass das obligatorisch ist. Es ist obligatorisch, lernen zu wollen. Weil wenn man es nicht will, hat man halt in einer Welt des Informations- und Angebotsüberflusses einfach das Problem der Orientierungslosigkeit. Und das kriegen auch ganz viele Leute mit. Ne? Ja, ich mache jetzt hier irgendwie BWL in Karlsruhe. Kann man machen. Man kann BWL in Karlsruhe machen. Aber sozusagen nicht als resignative Haltung, sondern weil man da halt richtig Bock drauf hat. Ja. Zweieinhalb Fragen waren es noch, ne?
Wir sind flexibel. Tatsächlich, ich bin jetzt kurz hängen geblieben, weil du sagtest ja, du siehst dich auch als Wissenschaftskommunikator, und das war zumindest bei meinem Lesen von deinem Buch auch auffällig. Da gibt es ja so zumindest Teile, da ist an jedem zweiten Satz hinten drin dann eine Fußnote. Mhm. Und gleichzeitig, und zwar auch zu den gleichen Themen, machst du ja auch sowas, was ich jetzt überhaupt nicht respektiere, aber ich würde es jetzt TikTok-Quatsch nennen. Mhm. Ne? Und jetzt überlege ich gerade, während du erzählst, ob das der rote Faden ist, dieses trotzdem das Geschichten erzählen oder das Grundlagen liefern. Ist das jetzt vollkommen psychoanalytisiert von außen oder wie würdest du dich
selber? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das in gewisser Weise spielt man, glaube ich, wenn man auf Social Media ist, ein Spiel mit, was ein bisschen gefährlich ist. Ich habe da gestern drüber geschrieben, weil ich mich aber echauffiert habe. Ich habe es gerade kurz angedeutet, dass Leute unter einen Social Media Post schreiben, das ist doch verkürzt. Man muss doch auch Folgendes sagen. Und dann sagt man, ja gut, das ist verkürzt, aber guck mal bitte, hier, ich habe kenntlich gemacht, das ist ein Zitat aus einer Kolumne. Das heißt, das Wissen darum, dass ein Post, eigentlich fast jeder Post, eine Reduktion von etwas ist, dessen Kontext man wissen muss, um eigentlich den Gegenstand kritisieren zu können. Das ist fundamental. Gleichzeitig kann ich das voraussetzen. Schwierig, denn ich gebe ja sozusagen, indem ich es selber reduziere, spiele ich das Spiel ja mit. Aber du hast recht. Ja, du hast recht. Es ist Quatsch teilweise. Es ist ein Aphorismus. Es ist dann auch eine Verkürzung. Aber es ist sozusagen dadurch, aus meiner Sicht, die Aufmerksamkeit auf dann etwas, was im besten Fall für diejenigen hängen bleibt, die sagen, jetzt finde ich es eigentlich so interessant, jetzt möchte ich mir das noch weiter angucken. Mhm. Ich sehe das auch nicht despektierlich. Ich bin sogar so weit, dass ich auch Sachen gar nicht mehr, also ich habe es mit Bewertungen jetzt immer schwerer. Also zum Beispiel, ich hatte im Podcast Die Schule brennt, die Beauty-Influencerin Hatice Schmidt da, die mir von ihrer Schulzeit erzählt hat, von ihren Eltern, welche Schwierigkeiten sie hatte aus einer Einwandererfamilie und so. Und wie sie sich dann sozusagen dahin gekämpft hat und wie Leute ihr schreiben, danke dafür, dass du diese Schminkvideos machst. Das ist für mich am Abend wunderbar, mir das anzugucken und einfach mich zu freuen. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen weg von das ist ja nur so Beauty-Quatsch und so. Klar, Leute wollen auch was verkaufen und alles, aber deshalb finde ich das auch nicht verwerflich und habe ich in der Form noch nie drüber nachgedacht, aber vielleicht hast du recht.
Wir machen mal jetzt so die zumindest einen halben Schritt auf den inhaltlichen Kern deines Buchs hinaus. Und da würde ich jetzt mal ganz vom Anfang anfangen, vom Ende anfangen, Entschuldigung. Und zwar auch in diesem Abschlusskapitel sprichst du von einer Revolution, aber in Zeitlupe für die Schule. Mhm. Und diese Zeitkomponente interessiert mich. Also danach sprechen wir endlich darüber, was diese Vision dann ausmacht. Wobei ich finde, wir haben wahrscheinlich jetzt schon relativ viel auch raushören können aus dem, was du beschreibst, weil deine Arbeit ja nicht im inhaltlich luftleeren Raum angesiedelt ist. Und zurück zur Frage nach der Zeit. Also die Revolution in Zeitlupe ist ja als erstes, zumindest bei mir erstmal kognitive Dissonanz. Und zum anderen hast du vorhin aber auch schon gesagt, bei dir selber hast du gemerkt, dass es eigentlich über Jahre Schritt für Schritt einen Prozess gab, wie sich das verändert hat. Ist das jetzt was, wo du sagen würdest, Revolution in Zeitlupe, weil alle nochmal durch diesen Prozess durch müssen? Oder wie würdest du die Zeitlupe in Revolution und Zeitlupe definieren?
Also das große Problem ist, wenn Menschen über Revolutionen sprechen, und das wird im Bildungsbereich ja ganz häufig gemacht, ich meine gut, Revolution ist sowieso ein Wort, ist ja das Marketingwort schlechthin, dass das Wie oftmals völlig auf der Strecke bleibt. Also ich gebe dir ein Beispiel. Sollten wir weniger Verwaltung haben und Verwaltungsvorschriften und Erlasse und so weiter? Ja, klar. Also im besten Fall gibt es einen Erlass, da kommen wir vielleicht auch später drauf, der sagt, wir wollen vieles von ihnen. Wir wollen inhaltliche und basale Kompetenzen stärken für die Schülerinnen und Schüler. Aber sie sollen auch digital arbeiten und sie sollen Schulwandel machen. Und weil wir wissen, dass das so ist, geben wir ihnen jetzt die Möglichkeit, viel freier in der Planung zu sein dessen, was sie machen und was sie weglassen.
Ihnen, den Lehrkräften?
Ihnen, den Lehrkräften. Ja. Ihnen, den Lehrkräften, genau. Ne? Und nicht zu sagen, naja, jetzt bitte digitalisiert alle, macht Tablet-Klassen, aber bitte schreibt in 6 Wochen eine Klassenarbeit von Hand 4 Stunden. Und weil dann kommen nämlich Leute und sagen, ich scheiß auf die Revolution. Ich bin inhaltlich gar nicht so weit gekommen, wie ich wollte, weil dauernd ein iPad versagt hat und ich wusste, wie das geht. Ich mache jetzt wieder ohne iPad. So, der Punkt ist nur, die Leute, die an solchen Stellen arbeiten, die schaffen sich doch nicht selbst ab. Da sagt doch nicht irgendwo ein Beamter oder wie auch immer, der, was weiß ich, irgendwelche Curricula macht oder 16 Beamte, die es 16 Mal machen, weil wir einen Föderalismus haben. Ach, jetzt ist Revolution, dann gehe ich jetzt nach Hause und mache nichts mehr. Sondern die Möglichkeit, Schulveränderungen zu betreiben, funktioniert, glaube ich, auch über Bewusstseinsschaffung. Und das wissen, ich sage jetzt mal, wir alle, die über diese Jahre lang auf Twitter zum Beispiel über Dinge diskutiert haben. Wir waren ja hinterher so weit zu sagen, shit, wir müssen das ausdrucken, ja, wir müssen das hinhängen. Und das meine ich mit Zeitlupe, dass das ersten Bewusstseinswandel kommen muss, gleichzeitig ausprobiert werden muss und dann dieser Prozess langsam in Gang gesetzt wird, der aber hoffentlich zu einer Umwälzung führt. Und das ist ja das, was gemeinläufig so Revolution genannt wird.
Mhm. Wir sind jetzt zum Beispiel Menschen, die auch diesen Podcast hören.
Genau. Also sozusagen die ganzen Menschen, die sich damals auf Twitter ausgetauscht haben und neue Ideen gesammelt haben und drüber geblockt haben und so. Also ich weiß zumindest noch, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber dass man dann auf Kongresse gegangen ist und man wusste sofort, da ist einer im Twitter-Lehrerzimmer und der sagte, ah ja. Und der wusste auch die Namen und die Thesen und so weiter und andere Leute, die das noch nie gehört haben.
Was macht dich optimistisch, dass diese Gruppe recht hat, sozusagen, dass sie das halt schon ein paar Jahre vorher gesehen, durchdacht hat und die anderen jetzt sozusagen hinterherkommen und das dann auch so sehen werden? Das ist ja nicht selbstverständlich.
Egal, wo wir hinschauen, aber nehmen wir mal den Deutschen Schulpreis als ein Beispiel. Da werden Schulen ausgezeichnet nach 6 Kriterien und 2 Kriterien sind total spannend. Eins ist nämlich Leistung und eins ist Diversität. Und die Schulen, die ausgezeichnet werden, die schaffen beides. Leistung mit Diversität. Und warum das nicht skaliert wird, kann ich dir nicht sagen. Olaf Scholz wird am 2. Oktober wieder dastehen. Der wird sagen, wie toll das ist, wie wichtig das ist. Die Schulen werden sich freuen, es wird nicht skaliert werden. Warum das so ist, ich habe keine Antwort darauf. Aber die anderen Menschen leiden. Es gibt ganz viele Lehrkräfte, die leiden unter dem System, weil sie sagen, ich schaffe es nicht, dass ich die mitnehmen kann. Ich verliere die Kinder. Oder nehme eine Zahl. 50.000 Kinder und Jugendliche ohne Schulabschluss. Und jetzt kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, braucht man einen Schulabschluss noch heute, für das man mal machen will. Aber rein formal würde ich sagen, der Leidensdruck ist einfach so groß und Recht haben in dem Fall heißt ja eigentlich nur zu sagen, wir haben für die Gesellschaft, in der wir uns befinden, eine Einwanderergesellschaft, eine Gesellschaft, in der Diversität eine große Rolle spielt, aber mittlerweile von großen Strömungen verneint wird, haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, wie können wir es besser machen, anstatt zu sagen, für einige funktioniert's ja. Und letzter Satz, ich glaube, viele wissen das auch schon, aber der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Denn wenn du zum Beispiel den nationalen Bildungsprotest nimmst am 23.11.2023, von der übrigens unsere Bundesbildungsministerin, hat sie bei Lanz gesagt, die überhaupt nichts mitgekriegt hat. Die sagt ja, es wäre mal Zeit für einen Bildungsprotest. Und man dachte so, also hast du so. Das waren wenig. Das waren wenig Leute. Das waren 20.000, das ist toll. Aber das waren über 90 Bündnisse. Saßen damit im Boot. Dafür war das doch eher traurig. Und das heißt, für mich aus dem Umkehrschluss, auch das Bewusstsein dafür, dass wir alle gewinnen, wenn wir nicht Leute verlieren, das muss immer und immer wieder in Dauerschleife wiederholt werden. Und da deshalb glaube ich, Recht haben heißt in dem Fall einfach nur, dass es schon konkrete Projekte und Schulen gibt, die zeigen, so geht das besser.
Ich mach mal das Schwerpunktthema unserer Reihe, unserer Podcast-Folge heute auf, nämlich eine Vision. Vom Zeitmanagement für einen Podcast-Moderator habe ich mir gerade so ein bisschen überlegt, wie ich jetzt die weiteren Minuten, die wir noch haben, verteile. Und ich würde tatsächlich für die inhaltliche Ausarbeitung gar nicht so viel Zeit nehmen, weil das ist das, was die Leute auch noch sehr gut in deinem Buch nachlesen können. Und deswegen würde ich jetzt ein bisschen gucken, dass wir, weiß ich nicht, vielleicht so 10 Minuten darüber reden, so das Buch in a nutshell. Und danach nochmal schauen, was auch im Buch steht, aber vielleicht nicht ganz im Vordergrund, nämlich warum diese Idee von einer Vision überhaupt wichtig ist. Also wie wir Visionsdenken für sozusagen relevant genug in der Gesellschaft halten können, dass wir darüber weiterreden. Jetzt aber erstmal zu dem inhaltlichen Kern. Dein Buch beginnt mit dem Satz, Joran scrollt, da, in deutschen Schulen wird nicht gelernt.
Ja, Frechheit ist das.
Erzähl mal.
Ja, ist eine absolute Frechheit, ja. Also da werden Leute sagen, also das ist ja schlimm. Was ich damit meine ist, Schule hat sehr lange so funktioniert, dass das einzige Medium im Raum der Lehrer war. Das zweite Medium war irgendwann das Buch. Der Lehrer ist der Wissensvermittler. Deshalb sprechen auch dauernd immer noch Leute über Wissensvermittlung. Als Lehrkraft weiß man selber, wenn man das Gefühl hat, ich bin super Wissensvermittler, man hat frontal 45 Minuten gemacht, 3 Leute haben sich gemeldet, aber man denkt, boah, war das geil, die ganze Klasse hat's verstanden. Dann kommt der typische Leistungsnachweis und man denkt, oh, waren ja nur 3 Leute. Warum ist das so? Naja, weil wir leben in einer Zeit, in der die Informationen überall liegen. Die Schüler brauchen streng genommen keinen Wissensvermittler. Was sie aber möglicherweise benötigen, ist jemand, der erfahren damit ist, Informationen zu strukturieren, zu reduzieren, zu abstrahieren, zugänglich zu machen. Lernen ist sozusagen in diesem ganz klassischen, reduzierten Sinne aber immer das, was passiert, wenn die Schülerinnen und Schüler nach Hause gehen. Also erst vermittle ich dir dein Wissen, darüber, wie eine Interpretation zu schreiben ist. Dann gehst du nach Hause, schreibst die Interpretation und kommst wieder zurück. Das hat schon viele Jahre sowieso nicht funktioniert, weil bei dem einen hilft der Akademiker Papa, beim anderen oder die Akademiker Mama, bei dem anderen nicht. Mittlerweile haben wir ChatGPT und Co. und wir überlegen schon, wie können wir das jetzt vielleicht irgendwie auch verbieten? Ich hatte eine Journalistin, die hat sozusagen das Argument gar nicht verstanden. Die hat gesagt, aber ChatGPT nimmt doch sozusagen das verstandesmäßig weg. Und ich sage, ja, schon. Wenn man es auf eine Art und Weise anwendet, die den wichtigen Aneignungsprozess outsourced. Und das wiederum heißt, dass das Lernen selbst, dieser Umgang, diese Begleitung in die Schule muss. Wir schaffen überhaupt keine absolute Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit. Aber was wir dann eher schaffen, ist, den Prozess selbst ins Zentrum zu stellen und nicht zu sagen, jetzt erkläre ich dir erst, wie es geht, aber wenn du es dann machst, bin ich leider nicht mehr dabei.
Du sagst weiter, deine Vision hat im Zentrum stehen, Lernen ist eine zentrale Kategorie schulischer Bildung. Mhm. Das heißt, das ist das, was du eben beschrieben hast, was aber nicht mehr nachmittags stattfinden soll.
Genau.
Und du hast angedeutet, dass das viel mit der Rolle der Lehrkraft und der Lernmedien zu tun hat. Mhm. In deinem Buch dröselst du das jetzt auf in verschiedenste Richtungen mit 10 Forderungen, mit verschiedensten Aspekten etc. Ich habe eben schon gesagt, man muss dein Buch lesen, um das nochmal genauer zu sehen. Was sind so 2, 3 Dinge, von denen du sagen musst, das ist für dich wirklich zentral, wo du auch sagen würdest, das ist jetzt nicht eine Stellschraube, sondern eher Teil von einer Vision?
Eine Bildungsdefinition, die mich total mitgenommen hat, war in einem Buch von Harald Lesch, was ich gelesen habe, der den Pädagogen und Philosophen North Whitehead zitiert. Der sagt, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und das fand ich wahnsinnig spannend und inspirierend, weil hier gezeigt wird, dass Bildung als Kategorie ganz klar mit einem Erwerb zu tun hat. Und weil jeder, der sozusagen selber so Lernerlebnisse hat aus meiner Sicht, diese Lernerlebnisse vor allen Dingen dann hat, wenn es eben so eine Form von Nutzbarmachung gibt. Weil mir ein Schlüssel nicht nützt, wenn ich dafür keine Tür habe. Das heißt, Die Vision wäre, und deshalb kommt dieser Begriff der Relevanz auch immer mehr hin, dass wir, wenn wir dieses Warum der Dinge, die wir tun, in den Vordergrund stellen, Schülerinnen und Schüler viel mehr das Gefühl haben, dass das, was sie tun und der Prozess, wie sie es tun, für sie in einer Form relevant ist, der sie persönlich weiterbringt. Und vielleicht ganz kurz, das heißt nicht, dass man nicht, also dass man als Schüler dann da sitzen muss und nicht auch sagen könnte, ja, ich habe verstanden, warum das für mich sinnvoll sein könnte. Ich finde es trotzdem doof. Kann man trotzdem doof finden, ja. Aber sich den Gedanken, also auf den Gedanken einzulassen, heißt auch wirklich Dinge in Frage zu stellen, die wir in der Schule oft machen sollen und wo man so denkt, ja, aber warum genau soll das jetzt eigentlich so sein? Also ein typisches Beispiel wäre die Ziselierung von deutscher Grammatik. Prädikativ, die Formen, was weiß ich, der Satzbauanalyse und so weiter, wo man sagt, ja gut, aber eigentlich wäre es doch ganz geil, wenn die Spaß am Schreiben haben, wenn die über Dinge schreiben können, die sie bewegen und wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit ihrem Schreiben was über sich ausdrücken können.
Das sind ja jetzt Beispiele, wo wahrscheinlich auch nicht so schnell jemand widersprechen würde. Mhm. Du hast aber am Anfang gesagt, schon beim ersten Satz erwartest du Widerspruch zu deinem Buch. Und ich weiß, zumindest vom Durchschauen, da sind auch noch Sachen drin, wo mehr Widerspruch erzeugt werden kann, denke ich mir. Also hast du Sachen, wo du sagen würdest, weißt du, hast du schon beim Schreiben gedacht, da freue ich mich auf die Debatten? Ja,
nur ganz kurz, also freuen tue ich mich da drauf, aber das Problem ist, also meine Hoffnung ist immer, dass der Widerspruch nicht von denjenigen kommt, auf die es nicht zutrifft. Denn es gibt ja Schulen, die das Lernen in den Mittelpunkt stellen. Und dann hoffe ich immer, dass die sagen, ja, für unsere Schule stimmt das nicht und ich relativiere das ja auch ein bisschen am Ende. Also erstmal, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, dass gerade bei Gymnasiallehrkräften dieses meine Fachlichkeit führt dazu, dass ich aber derjenige bin, der es in der Hand haben soll, noch deutlich ausgeprägt ist. An der anderen Stelle sage ich, dass ich bestimmte Versionen von Religionsunterricht nicht für sinnvoll halte. Absolut als sozusagen Form kultureller Tradierung, die man kennenlernt, um eben die Welt besser zu verstehen, aber eben nicht mit einer Zielsetzung dann in einer gewissen Glaubensgemeinschaft zu bleiben. Und wenn jetzt, ne, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt Lehrkräfte sagen, ja, es ist bei uns nicht so moderne Religionspädagogik, ist anders, herzlichen Glückwunsch. Aber das sind so Dinge. Aber ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um, also sozusagen mit diesem Ding, ich will Widerspruch erzeugen. Den ersten Satz ja, weil er natürlich etwas auf den Punkt bringen soll. Nämlich, dass das Lernen selbst, und das haben wir auch schon in den Jahren davor nicht gut gemacht, bei Recherche oder so, ich sag dir bitte halt ein Referat, aber ich bin bei der Recherche nicht dabei und dann hinterher kritisiere ich, was du rausgefunden hast, das ist ja Quatsch. Aber diese Prozessorientierung, das bringt das, glaube ich, ganz gut zum Vorschein und wahrscheinlich wird man sich darüber hoffentlich produktiv streiten.
Du sagst auch, die SchülerInnen sollen verstehen, wofür sie etwas lernen. Mhm. Erwartest du da Widerspruch?
Nee, aber das ist Schwierige dabei ist, und da kenne ich mich ja selbst gut genug, dass jede Lehrkraft, die das Fach einigermaßen mag, in der Lage ist, rhetorisch zu begründen, warum alles wichtig ist. Aber so kommen wir nicht weiter. So kommen wir einfach nicht weiter. Das heißt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, ist das wichtig oder nicht, das erwarte ich. Und ich gebe den Beispiel, Christian Spannagel hat zum Beispiel gesagt, der selber in der Kommission gesessen hat für Mathematik, für den Mathematiklehrplan. Es gäbe, und nochmal, das kommt jetzt sozusagen von ihm, es gäbe zum Beispiel im Matheunterricht Dinge, die viel zu spezifisch für das sind, was hinterher gebraucht wird, selbst wenn man danach Mathe studiert. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch eine Entscheidung von Lehrkräften zu erwarten darüber, wie etwas entweder den Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht wird über diese Relevanzschiene, weil es tatsächlich wichtig ist, oder zu sagen, nee, das ist es nicht und das lassen wir auch weg. Weil die letzten Jahre, Stichwort nochmal Digitalisierung, haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, ja gezeigt haben, dass Lehrkräfte ansonsten sich zerrissen fühlen zwischen den verschiedenen Ansprüchen, die gestellt werden, ohne dass an irgendeiner Stelle was abgesägt würde.
Mhm. Es gibt einen ganzen Teil in deinem Buch, wo du Stellen benennst, die für eine Vision wichtig sind. Du machst es mit Fragezeichen, ne? Und sagst, warum braucht es überhaupt noch Schule, warum braucht es überhaupt noch Fächer, warum braucht es überhaupt noch Benotung, warum braucht es die Rolle der Lehrperson, wozu braucht es die Schulbürokratie, wozu braucht es Lehrpläne und so weiter. Zu allen Sachen lieferst du Überlegungen, auch in unserem Gespräch, ja. Wenn man das alles zusammennimmt, dann hat man vielleicht so eine Idee von dem, was wir hier in dieser Podcast-Reihe Transformation nennen und was wir in unserem Gespräch Vision nennen. Ich würde jetzt gerne nochmal schauen, wie kommen wir dahin tatsächlich, dass wir diese Dinge zusammenhängend betrachten. Deine Idee einer Vision ist so ein Vorschlag für einen Zusammenhang. Jetzt habe ich schon wieder eine Exkursfrage. Was ist für dich der Unterschied zur Utopie? Das steht auch, glaube ich, zweimal im Buch, aber ich habe... nicht mehr im Kopf. Du hast irgendwo auch was von Utopie geschrieben. Möchtest du, dass wir eine Utopie haben oder dass wir eine Vision haben? Und wenn ja, wer soll eigentlich die Vision haben?
Also erstmal, der Unterschied für mich zwischen einer Vision und einer Utopie ist, dass eine Vision eine Form einer Zielsetzung ist, die durchaus im Rahmen einer Umsetzung liegt, die erreicht werden kann. Unter Utopie würde ich sowas sehen wie Auflösung der Dreigliedrigkeit. Das glaube ich nicht dran, dass das passieren wird. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Diverse Studien zeigen, dass längeres Lernen zusammen für alle effektiv ist. Jutta Almendinger hat es mir auch nochmal gesagt. Auch für die sozusagen kognitiv, für diejenigen, die kognitiv weiter sind. Aber eine Utopie ist für mich eher etwas, was eine Zielsetzung ist, die aber im Wagen liegt, weil sie einfach in den nächsten Jahren nicht umgesetzt wird. Eine Vision kann man umsetzen, aus meiner Sicht. Und ich glaube mittlerweile, dass wir haben gerade eben im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass ich mir Fragen nicht alle mal genau angucke, sondern so überfliege. Und da war eine Frage, die hast du gar nicht gestellt, zu dem Ergänzungspapier der Kultusministerkonferenz von 2023. Das liest sich, jetzt nehme ich das Wort nochmal, fast revolutionär, was alternative Prüfungsformate angeht, was die Kultur der Digitalität ist, direkt im Vorwort. Leistungsbewertung. Das kennt keiner. Die Leute, die diesen Podcast hier hören, vielleicht, aber ich würde mal sagen 0,7%. Wenn du in ein deutsches Lehrerzimmer gehst und sagst, was haltet ihr eigentlich vom Ergänzungspapier der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt? Ich würde so weit gehen und sagen, es kennen noch nicht mal mehr als 3% das Papier selbst. Was auch nicht so schlimm ist, weil das eingeflossen ist auch schon in Bildungspläne. Aber jetzt kommt's. Ich glaube, wir haben sowohl ein Bewusstseins- als auch ein Kommunikationsdefizit. Das heißt, ganz viel von dem, was schon da ist, muss entweder in Dauerschleife bewusst gemacht werden. Und zwar nicht nur für die einen Podcast hören und wirklich am Zenit der Diskussion sein wollen, sondern für alle. Und innerhalb eines immer noch sehr stark hierarchischen Verwaltungssystems müssen diese Dinge, wenn es ernst gemeint wird, auch von dieser oberen Ebene qua, weiß ich nicht, Erlass, Themenvorschlag für die nächste Konferenz und so weiter, runtergereicht werden. Weil es reicht nicht zu sagen, wir haben hier ein tolles Ergänzungspapier, da sind wunderbare Leute, da sind auch visionäre Dinge drin, aber es kriegt keiner mit.
Das ist eine Steilvorlage für eine Veröffentlichung des Forums Bildung Digitalisierung, die ich hier kurz nennen möchte. Sie erscheint ungefähr zeitgleich zu diesem Podcast und zu Bob Blumes Buch. Es ist der Navigator Bildung Digitalisierung, herausgegeben vom Forum, verfasst von Birgit Eickermann, Julia Gehrig, Uta Haug-Thum und Kai Marz. Und da geht es auch um diese Verständigungsprozesse. Und da steht drüber sozusagen, ich zitiere, um die digitale Transformation im schulischen Bildungsbereich wirksam zu gestalten, braucht es eine Verständigung aller relevanten Akteure über ein gemeinsames Zielbild dieses systemischen Veränderungsprozesses. Könnte das auch über deinem Buch stehen?
Oder? Absolut, absolut. Und ich durfte ja reingucken, also da darf ich ja sagen. Und genau das ist etwas, was ich ja auch versuche, aber was hier auch geschaffen wird. Wir brauchen beides. Wir brauchen sozusagen abstrakte Zielsetzung, also abstrakt im Sinne von, selbst bei der digitalen Transformation kann man ja sagen, das ist irgendwie philosophisch untermalt. Also warum wollen wir diese Transformation mitmachen? Warum machen wir nicht die Tür zu und sagen, wir haben sowieso schon den ganzen digitalen Quatsch, also wir lassen es. Also wir brauchen diese abstrakten und philosophischen Überlegungen, aber wir brauchen auch eine konkrete, jetzt nicht sagen Anleitung, aber das ist in dem Navigator ja schon auch so drin, Schritte, wie es funktionieren kann. Was heißen denn diese für manche vielleicht auch hochtrabenden Worte? Und das ist absolut der richtige Ansatz. Aber dann, und das werdet ihr ja auch machen, und du hast das den Navigator gerade genannt, ist es auch wirklich wichtig, dass man sich oder dass alle, die das auch ernst meinen, überlegt, wie kommt das in, ich will es nicht, es soll jetzt nicht despektierlich sein, aber in die hinterletzte Schule im Nordschwarzwald. Also ich sage jetzt mal im Nordschwarzwald, weil ich habe in einer Schule im Nordschwarzwald gearbeitet, wo neben dem Lehrerzimmer die Schafe rumgelaufen sind. Weil wenn das nicht passiert, hat man in Anführungsstrichen Ideen für diejenigen geschärft, die sowieso schon etwas wissen. Das heißt, diese Frage nach Kommunikation ist extrem wichtig. Und du hast gerade gesagt, genau, diese Idee dessen, was soll das eigentlich sein, ist ganz zentral.
Da steht dann weiter in der Beschreibung von der Publikation drin, es geht um ein gemeinschaftliches, systemisches Verständnis von Schule und eine gemeinsame Vision von Bildung. Mhm. Als ich das erste Mal gelesen hatte, auch im Kontext deines Buches, dachte ich, das ist total gut, wenn es gut geht. Mhm. Wenn nicht, diskutieren wir jetzt nochmal 5 Jahre, schauen nach einem gemeinsamen Verständnis und stellen fest, haben wir doch nicht und sind gar nicht weitergekommen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist in gewisser Weise, ich habe es gerade gesagt, das Abstrakte ist wichtig, aber es ist auch wichtig, die Praktikabilität mitzudenken und dann so langweilig, wie es ist, auch sozusagen über den Gesetzgeber also Sachen zu ermöglichen. Also was will ich damit sagen? Eine andere Bildungsinfluencerin, die Caroline von St. Ange, mit dem Buch Alles ist schwer, bevor es leicht wird, mit ihren Ideen schon vor dem Buch, die bewirkt schon. Also es ist jetzt eine Einzelperson, aber das soll ja auch ein Blatt und auch eine Broschüre oder sowas. Die bewirkt schon was. Und etwas bewirkt, glaube ich, dann was, wenn, klar, die Entscheiderinnen und Entscheider wissen, das wird jetzt gerade ausgerollt und so. Aber vor allen Dingen, wenn es eine Idee ist, die sich dann auch wirklich im Kleinsten konkretisieren lässt. Also bei Caroline von St. Ange. Ich nehme nur ein Beispiel, weil das so bildhaft ist. Ich streiche den Fehler nicht an in der Grundschule jetzt, sondern ich mache da eine Lupe drüber, ja. Und wenn der Fehler selber erkannt wurde, wird die Lupe zu einer Blume. Ist eine ganz kleine Idee eigentlich, geht aber in eine Form von wertschätzendem Umgang mit Fehlern, von konstruktiver Feedbackkultur und so weiter. Und ich glaube, dass alleine die Tatsache, wie viele Lehrerinnen und Lehrer, Menschen wie Caroline oder Saskia Nichtzial zum Beispiel und vielleicht auch mir folgen, auch schon einen Hinweis darauf gibt, dass viele einfach sagen, wir möchten es auch anders machen. Deshalb glaube ich nicht, dass wir 5 Jahre weiterreden. Ich glaube nur, wir müssen immer mal wieder schauen, dass wir wie bei Google Earth ein bisschen rauszoomen. Ich gebe dir ein Beispiel, dass der Begriff, oder also das ist jetzt eine These und die kann ich auch nicht nachprüfen, aber dass der Begriff der Kultur der Digitalität in diesem Ergänzungspapier vom Kultusministerium landet, könnte ja auch damit zu tun haben, dass er auch über jetzt hier den Online-Diskurs so viel diskutiert wurde. Weil Felix Stalder ist ja eigentlich Kulturhistoriker oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube kulturhistorisch eigentlich unterwegs. Der hat das Buch nicht geschrieben, um das Bildungssystem zu transformieren. Aber die diskursive Kraft der gemeinschaftlichen Besprechung hat dafür gesorgt, dass es jetzt schon in sozusagen einem Formalpapier gelandet ist. Und meine Hoffnung ist, dass wenn viele Leute durch so einen Navigator, vielleicht auch durch mein Buch, durch andere Veröffentlichungen sehen, man kann hier auch was gestalten und ich weiß jetzt sogar wie, dass wir in 5 Jahren schon woanders sind. Aber dann müssen wir hochzoomen und nicht hoffen, dass bis dahin, ich weiß jetzt auch nicht, die große, wie wir es gesagt haben, Revolution ausgerufen worden ist.
Wäre ich ein Außerirdischer, würde ich dann mir das Bildungssystem anschauen und dann würde ich sagen, habt ihr nicht irgendwas, wo diese ganzen Bundesländer irgendwie jemanden hinschicken, so eine Konferenz, die dann mal ein gemeinsames Papier machen, das in alle Bundesländer ausgerollt wird? Und schwupps würde ich sagen, ja guck mal hier, Strategie und Ergänzungspapier zur Strategie. Und dann würde der Außerirdische fragen, und wie viele haben es gelesen? Und Bob würde sagen, 0,7%. Mhm. Was gibt's da als Brücken zwischen den 0,7% und den alle relevanten Akteure?
Ja, das finde ich, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil das ja die Frage nach Kommunikationsstrategien ist. Ich habe jetzt letztens einen Vorschlag gehört, jetzt muss ich kurz nachdenken, von wem der ist. Also von mir ist er nicht, aber ich habe ihn jetzt schon häufig gehört, dass wir im Grunde genommen, und das ist etwas, was man rein politisch strukturell machen könnte, so eine Art von Kultusministeriumspräsidenten bräuchten, der weder für die einzelnen Länder Stimmen gewinnen müsste, noch irgendwie einer bestimmten Partei oder zumindest von allen respektiert würde. Also jemand, der in gewisser Weise, ich will jetzt gar nicht sagen Leitlinien, aber Planken bietet dafür, wohin man sich orientieren kann. Da fiel damals der Name Thies Rabe. Gott, wer hat das vorgeschlagen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so etwas wäre eben erstmal eine Möglichkeit, von oben das zu machen. Dieses von unten. Nochmal, ich glaube, das geht sehr stark, da ist sehr stark die Frage, inwiefern Veröffentlichungen, die etwas Bestimmtes wollen, es deutlich machen, dass sie ein Problem für die Leute an der Basis lösen. Also, ich habe ein Problem, wie kriegen wir das gelöst? Und wenn das passiert, dann wird es auch mehr als 0,7%. Aber das ist sozusagen, glaube ich, eine Arbeit, die nur, also Carolins Sonnenblume hat sich durchgesetzt, weil Leute gesagt haben, ach, ah Mensch, das ist ja toll, das machen wir jetzt auch. Und dann geht das so durch. Und das müsste im Grunde genommen bei solchen Sachen auch passieren. Aber nochmal, ich glaube, bottom-up ist super, aber wir bräuchten auch wirklich Menschen im Bereich des Kultus, die das nicht nur lesen und gut finden, sondern auch sagen, da wollen wir jetzt hin und wir forcieren das und wir bieten den Schulen auch die Möglichkeit, das damit zu tun.
Lass uns den Podcast nicht beenden, ohne noch auch Hoffnung für das von unten zu machen. Kannst du aus deiner Schule berichten? Gibt es da so einen Transformationsprozess?
Ja, das ist manchmal, also ein paar Transformationsprozesse, die sind ein bisschen zufällig entstanden. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Medien AG, wir haben ja gerade darüber gesprochen, mal überlegt, wie wir so eine Online-Abstimmung, wie wir es schaffen, alle Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. Und das ist auch nicht meine Idee, sondern Marina Weißband hat ja mit ihrem Projekt Aula das Ganze auch institutionell verankert. Das hatten wir in der Schule nicht. Also das heißt, wir haben das nicht über die GLK machen lassen oder so. Und dann sind Ideen reingekommen und ich sage jetzt mal nur eine, neben Hygieneartikeln in den Toiletten, was für die Mädels auch schon echt super war, war es so, dass wir Sitzsäcke besorgt haben und mit diesen Sitzsäcken wurde dann gearbeitet. Und plötzlich ist was passiert, was ich zumindest für eine Veränderung gehalten habe, nämlich dass die Schülerinnen und Schüler, die dann außerhalb der Klassenräume damit gearbeitet haben, für eine ganz andere Lernatmosphäre gesorgt haben. Ich bin aber gleichzeitig in unserer Schule, weil wir mal Abteilungsleitermangel hatten, in der kommissarischen Schulleitung gewesen letztes Jahr. Und aus dieser kommissarischen Schulleitung ist jetzt eine Steuergruppe entstanden, in der wir weiterarbeiten. Und das ist für mich eine wahnsinnig sinnstiftende Arbeit, weil wir versuchen, eben Rückkopplungsschlaufen zu machen. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade am Feedback dran. Also Lehrerfeedback, Schulleitungsfeedback und so weiter. Und in Baden-Württemberg gibt es ein Papier für die Verbesserung der Unterrichtsqualität. Das ist super. Da steht zwar nicht wie, das ist blöd, aber da steht zumindest was und wie man es identifizieren und diagnostizieren kann. Und das ist das, an dem wir gerade dran sind und Transformationen machen. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn ich das noch sagen darf, ein Buch zu Steuergruppen, aber ich weiß gerade nicht, von wem es ist. Da stand, dass man sich klar machen muss, dass solche Steuergruppen und Veränderungsprozesse und die Leute da drin für die Institutionen selber immer Störfaktoren sind. Und das fand ich eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Weil wenn man in so einer Steuergruppe drin ist, dann beschäftigt man sich ja ganz arg mit Inhalten, hat also potenziell erstmal einen Vorsprung und könnte dann annehmen, ah ja, Leute, jetzt kommt doch einfach mal mit. Aber die sind da vielleicht noch gar nicht. Also das heißt, man stört Abläufe, weil man sagt, der Ablauf, den du jetzt gerade machst oder den wir hier machen, der ist gut, der hat sich bewährt. Oder manchmal hat er sich auch bewährt und ist nicht gut. Noten zum Beispiel, ne? Ich glaube, viele finden Noten blöd, aber die haben sich bewährt, ist irgendwie effizient. Aber wir können es anders machen. Und das stört erstmal. Und da muss man wirklich drin sein, damit man nicht, weil ich das auch von Leuten gehört habe, die gesagt haben, Stichwort Aufbruch, wir wollten aufbrechen. Aber dann habe ich so einen Widerstand bekommen, jetzt können die mich mal, jetzt gehe ich sozusagen in die innere Immigration. Aber jedenfalls, das ist so etwas, wie ich sozusagen informell das versuche über solche Dinge und eben auch formal. Und beides finde ich eine ganz wichtige Arbeit.
Zwei Abschlussfragen für den Blick in die Zukunft. Ich zitiere jetzt das Ende deines Buches. Da steht drin, machen wir das Beste aus der schwierigen Situation. Und du schreibst das relativ optimistisch. Jedenfalls ist es bei mir so angekommen.
Das ist schön, dass ich das mal geschafft habe. Wow.
Und das ist tatsächlich aber die Frage, wenn wir eine schwierige Situation haben, könnte man ja auch meinen, dass es gerade besonders schwierig oder hoffnungslos wäre. Mhm. Was gibt dir Hoffnung, dass ein Aufbruch gerade angesichts der schwierigen Umstände trotzdem sinnvoll sein kann?
Die Corona-Zeit. Denn da haben wir ja was, wir haben das alle nicht gewollt, aber es war alternativlos. Entweder überlegt ihr euch Konzepte oder es gibt keinen Unterricht mehr. Und plötzlich gab es Konzepte. Die wurden übrigens dann aus meiner Sicht viel zu stark reglementiert, was für mich ein absoluter Rückschritt war. In Baden-Württemberg kam erst anderthalb Jahre nach Beginn von Corona das Papier, wie guter digitaler Unterricht aussehen kann, zeitgleich mit dem Papier, dass jetzt kein Fernunterricht mehr stattfindet. Aber diese Alternativlosigkeit hat, glaube ich, nicht überall, das ist ganz klar, aber an den Schulen, die schon ein bisschen sich auf den Weg gemacht hatten, gezeigt, was plötzlich alles möglich ist, wenn es nicht anders geht. Und da gibt's ja auch Bücher darüber, so Krise als Chance und so. Und das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass es relativ alternativlos ist und das macht mich dann aber auch gleichzeitig hoffnungsvoll.
Okay, wir können ja nicht alle nochmal alle in eine große Krise schubsen, wenn wir ja nicht diktatorisch oder bildungsmonarchisch vorgehen wollen. Enden wir mit einer Frage, was würdest du vielleicht insgesamt dem System Schule, du kannst auch gerne konkretere Adressaten benennen, gerne mitgeben für einen Auftrag Aufbruch?
Wir haben ja mit Michel Friedmann angefangen. Und wir sind gerade, wenn der Podcast rauskommt, leben in einer Zeit, in der sehr wahrscheinlich die AfD in einigen Ländern stärkste Kraft geworden ist. Und die AfD versucht zu spalten und versucht zu sagen, diese Menschen, die brauchen wir nicht, diese Menschen, die müssen irgendwie zurückkehren, wohin auch immer, diese Menschen nehmen wir nicht mit. Inklusion als Ideologieprojekt, hat zum Beispiel Björn Höcke gesagt. Deshalb ist dieses Jeder ist jemand für mich eigentlich das Allerwichtigste und zwar in der konkreten Umsetzung. Es nützt nichts, sich demokratische Schule zu nennen. Schüler müssen partizipieren. Es nützt nichts zu sagen, wir arbeiten ein bisschen digital. Daraus muss Kommunikation auch entstehen. Es nützt nicht zu sagen, ja, bestimmte Dinge ist wichtig, aber wir haben keine Zeit dafür und die lassen sich abprüfen, sondern wir brauchen diese Räume, weil sie ansonsten das Fundament dessen konterkarieren, wofür Bildung eigentlich da ist.
Das war das Schlusswort. Wer jetzt weitermachen will, kann zum Beispiel zwei Dinge lesen. Das neue Bob-Blume-Buch heißt...
Warum noch lernen, wie Schule in Zeiten von Krise, KI und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss.
Und die erwähnte Publikation vom Forum Bildung und Digitalisierung heißt Navigator BD. Alles verlinken wir in den Shownotes. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!